wilde Geschichten.
Der True Dating Podcast mit Markus Barth
und Nina Goldberg.
Dankeschön. Mensch.
Vielen Dank.
Ja, Mensch, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Live-Show von Wilde Geschichten. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle hier seid.
Es sind wirklich zahlreiche Menschen. Ja. Sie sind so nah.
Und diesmal auch irgendwie gefühlt noch näher als beim ersten Mal. Das, ja, gut, ist euch auch aufgefallen. Okay, aber schön, wir mögen ja euch alle, deswegen sind wir happy, dass ihr da seid und ihr dürft auch gerne nah sein. Außerdem finde ich ja, kann es sein, dass wir heute einfach den besten Ort der Welt ausgesucht haben für diese Show, oder? Also, man muss das vielleicht mal für die erklären, die diese Folge irgendwann später dann zu Hause hören werden. Es ist der 24. Mai, einer der ersten unfassbar heißen Tage in Köln. Und wir sitzen hier im Weinkeller vom Ateliertheater. Und also ich muss dazu sagen, ich wohne im 5. Stock unterm Dach. Der Tag war schwierig. Und dann komme ich hier runter und denke mir, Gott, geil, hier ziehe ich ein. Das ist total perfekt. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Falls jemand jetzt noch nicht so genau weiß, was hier denn passieren wird. Wir sind ein Podcast, wir sind ein True Dating Podcast. Es gibt uns seit 2 Jahren jetzt fast.
Wirklich schon?
Krass, ne? Wir haben im Sommer angefangen vor 2 Jahren. Und wir erzählen echte Dating-Geschichten von echten Menschen, freundlicherweise...
Wir sind Voyeuristen.
Wir sind absolute Voyeuristen, Ohrvoyeuristen sozusagen. Und die erzählen wir hier. Die erzählen wir seit 2 Jahren, jede Woche in unserem Podcast und heute auch hier. Und wir haben schon mal eine Live-Show gemacht. Wer war denn bei der ersten Live-Show mit dabei übrigens?
Ah ja, wow.
Einige. Okay, krass.
Wie
okay.
Geil.
Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Die Menschen kommen wieder. Das gibt mir Mut. Und heute machen wir die zweite.
Ja, wir würden gerne noch jemanden grüßen, der eigentlich auch heute hier wäre. Das ist der Philipp. Philipps Frau ist da. Von Philipps Frau weiß ich auch, dass Philipp auch gerne hier gewesen wäre. Aber das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und Philipp kämpft seit 1,5 Jahren mit einem ziemlich, ziemlich bösen Krebsmonster und ist frisch operiert. Und als klitzekleine Überraschung auf dem Weg zur Genesung wollen wir hiermit einen Gruß aussprechen.
Und sehr viel positive Energie ihm schicken.
Also Philipp, wenn du das hörst...
Oder?
Ja.
So war es gedacht.
Ich muss da noch einen Satz zu sagen, weil der Satz hing jetzt so in der Luft, oder? Also
ja.
Philipp, wenn du das hörst, da kann man ja keinen Cut machen, dann hoffen wir, dass du auf dem Weg der Besserung bist und endlich nochmal eine leichtere Phase haben kannst. Das wünschen dir 84 Menschen aus dem Ateliertheater.
Genau. So. Und wenn es denn so ist, freuen wir uns, wenn du im Oktober vielleicht in unsere dritte Live-Show kommst.
Yay, ne? Genau.
Die so ist dann wir's. Am 29. Oktober im neuen Nightwatch Club hier. So, aber bevor wir loslegen, es ist eine schöne Tradition beim zweiten Mal.
Ja, der Markus hat eben schon gesagt, das machen wir doch wie immer hier mit dem Tisch.
Dass wir uns gegenseitig vorstellen und wir haben uns wieder eine Vorstellung überlegt und ich möchte euch jetzt erstmal eine zauberhafte Podcast-Partnerin vorstellen. Endlich darf sie mal wieder aus der Ödnis ihrer Sprecherkabine herauslunzen. Meine grenzenlos begabte Power-Polly-Pocket. Die Frau, die nicht nur all unseren Höris Trost zuspricht, sondern gelegentlich auch Müllmännern, die ihr Auto schrotten. Die Frau, bei der das Engelbert-Strauß-Symbol die Eier höher springen lässt. Die Frau, die den schrecklich beigen Boomer-Bonnern irgendwann mal beibringt, was ein Rave ist. Die Frau, die absolut nichts erschüttern kann, außer vielleicht Kiwis, Tomaten und Rosinen. Ich hab sie wahnsinnig lieb, auch wenn sie noch 20 Mal bei einer Aufzeichnung mit der Faust auf den Tisch haut. Hier ist für euch Nina Goldberg.
Also, ja... Mit diesem umfassenden Lob am Anfang und dieses in Kombination mit der Fritz-Cola...
Ja.
Okay, also, ich habe auch was geschrieben. Markus Barth, der Jesus Christus der Veggie World. Jesus.
Wow. nicht mehr viel kommen.
Jesus machte Wasser zu Wein, aber Markus macht Tofu zu Leberwurst. Und ich finde, auf diesen krassen Magic Trick könnte man auch mal eine ganze Weltreligion fußen. So, das ist mein Lieblings. Markus, der Mann mit dem unruhigen Arsch, der sich immer, immer so bewegt, als sei er eine Sprachnachricht, die jemand auf 1,5 gestellt hat. Dieser sehr, sehr höfliche Mensch, der haarlos wie er ist, für übernachtende Freunde einen fucking Gästeföhn bereithält. Markus, der sich froh in jeden Acker eingräbt, aber aus jedem großen Fest voller Fremde aus selben Wege umgehend heraus maulwurfen würde. Nicht nur Hundehalter, sondern auch Ornithologe füttert er doch von allen verfügbaren Balkonen die heimische Vogelschar. Und wie wir wissen, liegen ihm ganz besonders Amselbabys am Herzen. Stichwort Amselbabys, dass er noch nicht wildfremden Männern ungefragt den Sack rasiert hat, war und ist reine Körperbeherrschung. Der Godfather of Gemüse, der fast nichts fürchtet, außer klappernde Badmülleimer und lange Telefonate. Mein allerliebstes Nilpferd im Tütü, the one and only Pfefferbrezel, Markus Barth. Oh.
Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich gesehen.
Das Wichtigste in jeder Beziehung.
Aber das muss man jetzt übrigens auch sagen, weil ich habe tatsächlich das letzte Mal, als Nina bei mir war, also du kriegst ja fast immer was von mir, Kredenz. So,
ich kriege immer eigentlich was. So. Es gab noch keinen Tag, wo ich nichts bekommen habe.
Siehste. Und ja. Das nächste Mal habe ich dir meine selbstgemachte Tofu-Leberwurst vorgestellt. Und ja. Nina Goldberg hat gesagt, ist lecker, schmeckt aber null nach Leberwurst.
Und wieso haust du mich nach diesem Wahnsinns-Weltreligionskompliment in die Pfanne,
pass auf, frage ich weil ich jetzt, ich hatte jetzt meine letzte Solo-Show vor im Sommer in Gaggenau und bin mit dem Zug hingefahren und hatte mir vorher ein Brötchen geschmiert mit genau dieser Leberwurst. Und ich sage, ich habe noch nie so exaltiert ein Brötchen gegessen, weil ich darauf gewartet habe, dass irgendjemand in diesem fucking Abteil schreit, wer frisst denn hier Leberwurst?
Ja, aber das ist nicht passiert. Ne?
Hat niemand gemacht. Wahrscheinlich hattest du recht. So.
Es war sehr, sehr lecker.
Ich muss auch, ja. bevor wir losgehen, wir können ja alles rausschneiden.
Was hat er vor?
Bevor wir loslegen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich finde, wir sind hier echt am besten Platz der Welt gerade in diesem relativ kühlen Keller, würde ich mal sagen. Ich war gestern am nicht ganz so besten Platz der Welt bei diesem Wetter, nämlich in einem Zirkuszelt. Ich war gestern bei Roncalli und ich liebe Roncalli, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir saßen aber wirklich in der allerletzten Reihe, also ganz oben, ganz hinten, unterm Dach.
Wo man keine Kamelspucke abbekommt.
Die haben keine Tiere mehr, schon sehr lange, Gott sei Dank.
Ich habe mal Kamelspucke abbekommen. Ach, deshalb. Ja.
Wow.
Fahre fort.
Und es gab gestern, ich liebe Roncalli, ich sag's nochmal, so, aber es gab gestern eine Nummer. War jemand in der aktuellen Show zufällig drin von Roncalli? Bitte einmal klatschen, weil ich sehe euch nicht.
Nein.
Ah. Läuft wohl nicht mehr so bei Roncalli. Nein, das war rappelvoll. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. 1300 Leute passen in dieses Zelt und die sind da jetzt einfach seit 2 Monaten. Egal. Machen wir auch irgendwann. Jedenfalls, es gab eine Nummer, bei der ich einfach nicht hingucken wollte. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst. Und zwar, ich habe echt gedacht, es wäre ein Trick, aber es hat sich dann herausgestellt, es ist kein Trick. Und zwar eine Zopfhangnummer. Eine Artistin zwei Artistinnen mit so langen Haaren nach oben. Und dann hängt da so ein Bügel drin. Und dann werden die daran aufgehängt und werden damit durchs Zelt geschleudert. Und ich habe dann irgendwann, mein Mann war
also
mit dabei.
Also wie geschleudert? Also naja, richtig halt so, wie wenn man aufgehängt. So ein nasses Handtuch so.
Ja, genau. Genau so, bis sie trocken sind und dann, nee, die machen da halt ihre Trapeznummer, aber hängen einfach nicht so jetzt halt irgendwie an einem Bügel oder so, sondern hängen einfach nur an ihren Haaren. Und ich gucke das so und die Leute natürlich mit offenem Mund und alle total begeistert und ich dachte mir nur so, ich find's fürchterlich. Ich find's ja. Und ich habe noch nicht mal Haare. Ich hatte solche Phantomschmerzen und dann gucke ich irgendwann zu meinem Mann, der saß neben mir und ich habe so gesagt, ich kann da nicht hinschauen und er aber auch so, ich auch nicht. Wir fanden es beide ganz schrecklich und dann bin ich ja wirklich nach Hause gegangen, habe das recherchiert und es ist, also wirklich, es ist kein Trick, sondern die werden wirklich, ich habe da noch ein YouTube-Video gesehen von einer aus New York, die das macht und sie sagt so, ja, man muss das sehr viel trainieren. Es ist mit sehr viel Schmerzen verbunden und man verliert sehr viele Haare, wo ich mir dachte, ach was.
Ach, nee.
Aber Aber nach der Nummer war ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das finde.
Ja, es hat jetzt auch nicht so einen artistischen Anteil.
Naja, ne? Doch, also schon. Die machen wahnsinnig, also schon, die machen ja schon noch alle möglichst rumgekletter und so weiter miteinander. Aber die hängen halt einfach die ganze Zeit an ihren Haaren. Und ich dachte mir auch so aus Zügen der Gleichberechtigung, wenn jetzt nicht noch zwei Typen rauskommen, die an den Eiern dadurch zelke. Ich habe wirklich, jetzt kommt Los Dos Cojones und dann.
Los Dos Cojones? Ja. You wish.
War aber nicht. Naja, so. Aber kommen wir doch wieder zu unserem Podcast. Gibt es denn irgendjemanden, der noch nie eine einzige Folge gehört hat? Bitte einmal klatschen.
Was? Wie geil. Okay. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ihr habt einiges aufzuholen, sage ich mal. Es gibt 90 Folgen mittlerweile, über 90 Folgen. Und wir erzählen jeweils zwei Geschichten, mindestens zwei Dating-Geschichten da drin, von echten Menschen, wie gesagt. Wir haben gerade nochmal darüber nachgedacht. Unsere letzte Live-Show war ja im Dezember. Und da hatten wir auch schon ein bisschen erzählt, was unsere Lieblingsfolgen waren. Hast du seitdem neue Lieblingsfolgen dazugekriegt?
Ja, also aus der letzten Zeit ist es auf jeden Fall die verliebte Olle. Ich hole euch ab. Das war die 53-jährige Frau, die dann Dating-Apps ausprobiert hat.
Ja.
Der eine wollte nicht mehr, dann hat sie den anderen genommen und dann fiel ihr irgendwann durch ein Foto auf. Ah, fuck, das ist der jüngere Bruder.
Stimmt.
Ja, dann hat sie das noch richtig bold eine Woche oder ein paar Wochen durchgezogen und unterschrieb das Ganze mit, dass sie sich fühlt wie eine Teenagerin im Moment. Und ja, das ist mir sehr ans Herz gegangen.
Das fand ich auch eine schöne Geschichte. Bei mir war auf jeden Fall eine Lieblingsfolge, vielleicht für einen Einstieg, wenn du dann was brauchst, die Folge mit dem Kloß im Hals. Wobei ich weiß nicht, ob die gut ist zum Einstieg, weil die ist, nein, okay, alles klar. Die erste Reihe hat diese Frage für mich beantwortet. Die Folge ist nicht gut. Nein, aber ich fand es eine unfassbare Geschichte, weil da geht es um einen Typen, der irgendwo aus, glaube ich, Osteuropa kam und von sich immer gedacht hat, er wäre schwul und deswegen da nicht bleiben konnte und dann nach Deutschland gezogen ist und sich dort mit sehr viel Ablehnung aus der queeren Community beschäftigen musste und dann aber sich irgendwann in eine Frau verliebt hat tatsächlich und mit der heute noch zusammen ist und uns so ein bisschen gefragt hat, ob er denn jetzt eigentlich schwul oder hetero ist, wo wir gesagt haben, du bist glücklich, reicht. So. Ja. Die Geschichte habe ich extrem geliebt. Wenn es mal mehr um die Funny Side gehen sollte, dann würde ich dir empfehlen, Gurkentester im Homeoffice.
Wow! Das ist auch bis heute ein absolutes Rätsel.
Ein absolutes Rätsel.
Los war.
Das war eine Sprachnachricht, die wir über Speakpipe bekommen haben von einer Frau, die eingeladen war. Und dann erst in der Wohnung, als sie da reinkam, saßen da Zillionen von Porzellanpuppen bei den Typen. Und dann waren da noch sehr viele offene Gurkengläser. So, und wir haben uns gefragt, warum denn wohl? Und wie gesagt, außer dass er Gurkentester im Homeoffice ist, bei Hengstenberg, ist uns kein guter Grund für so viele Gurkengläser eingefallen.
Ich würde sagen, es ist ein Fall für die Pfefferkörner.
Wow. Oder Senfkörner. So. Ja, dann haben wir eigentlich alles, oder?
Hör mal, ich glaube ja.
Ja, dann starten wir doch mal rein. Ich habe hier nämlich, es ist nicht wirklich eine Geschichte. Aber es ist ja so, du weißt, ich bin nicht bei Grindr.
Das weiß ich.
Das weißt du. Grindr, wer es nicht kennt, eine schwule Dating- und Fick-App, würde ich jetzt mal so sagen. Mit deutlicher Betonung auf den zweiten Teil. So, ich bin da nicht anwesend, aber viele meiner Freunde sind da anwesend. Und ab und zu frage ich die doch mal, Mensch, wenn du da wieder was Lustiges erlebt hast, schick mir doch mal so ein Best-of von Grindr. Und das haben Freunde von mir getan. Und drei kleine Geschichten möchte ich euch jetzt vortragen. Es sind eigentlich Mini-Dramen, finde ich.
Es sind Mini-Dramen.
Ja. Mini-Drama 1 geht folgendermaßen. Ich mach mal mit A und B.
Ja.
Oder so. A. Hey, hey, was geht? B. Guten Morgen. Hier geht erstmal Kaffee. Und bei dir? A. Bin mit ein paar Jungs am Spielen. B. Welches Spiel? A. Ficken. Ist eigentlich schon zu Ende, aber das Beste fand ich dann noch die Antwort von B, nämlich muss ja richtig gut sein, wenn du Zeit für Grindr hast.
Das stimmt. Ja, das ja.
So, dann, ich habe das übrigens sehr 49-Jährigen freundlich ausgedrückt. So, dann einfach mal so in den Raum geworfen. Das ist auch nur eine Nachricht hier.
Oh Gott.
Hi! Hi, alles klar bei dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Spielst du Fußball? Ich spiele Fußball. Würde gerne mal mit einem Mann zusammen auf einem Fußballplatz poppen und mal zusammen auf einen Fußball wichsen und den mal kaputt machen und den dann poppen. Das einfach nur mal so in den Raum stellen. So, das, da, aber wirklich, da überlege ich ja. Also, mag der Fußball oder ist das. Weißt du, was ich meine? Ist das seine geheime Rache am Fußball? Oder?
Nee, der mag Fußball. Der mag Fußball. Der möchte mal Fußball so spüren überall.
Ah, ja.
Möchte Fußball werden.
Okay. Das letzte ist auch wieder ein Mini-Drama, aber ein Ein-Personen-Drama, offensichtlich. Geht folgendermaßen: 21.12 Uhr. Hey! 21.12 Uhr. Lust zu treffen? 21.13 Uhr. Heute noch? 21.14 Uhr. Zwei Fragezeichen. 21.23 Uhr. Antworte! 23.06 Uhr. Hurensohn. Ende!
Ja, was sagen wir denn dazu?
Ja, weiß ich nicht. Nix. Also nur, dass ich mir denke, nö, vielleicht lade ich mir Grindr auch heute wieder nicht runter.
Also was ich immer so krass finde, da waren ja zwei, die wechselten sich im Also es war ja so eine Frage und eine Minute später schon die Erzürnung, dass nicht geantwortet wurde.
Ja.
Also dann es gehen muss, ja Leute davon dann aus, du klebst am Handy und machst live,
ja, aber das
per
ist ja
Live-Schaltung.
Auch so, ja, es ist ja auch so mein Eindruck von Grindr. Es ist im Endeffekt ein Pizzadienst für Sex. So, und wenn.
Ja, aber ich nenne doch den Pizzalieferanten auch nicht Hurensohn.
Weiß nicht, wie später kommt halt, je nachdem. Also.
Habe ich noch nie gemacht.
Gut. Oh, apropos
Hurensohn.
Oh, apropos Hurensohn. Da müssen wir jetzt einmal drüber reden, weil.
Ja, im Ablauf steht Hurensohn-Gespräch.
Hurensohn-Gespräch. da seid ihr vielleicht auch mit einbezogen, wenn ihr Lust habt, weil wir haben so ein bisschen das kleine Dilemma, dass in unserem Podcast schon mehrfach das Wort Hurensohn benutzt wurde und wir dann aber, wie ich finde,
glaube,
nicht ganz zu Unrecht.
Ich nur von mir, ne?
Ja, ja. Ich wollte es nicht auf dich schieben, doch, aber es ist schon
schiebst,
so.
Schieb mir die Schuld in meine Hose, ich traf sie.
Es wurde dann teilweise angemerkt, dass Hurensohn nicht so ein schönes Schimpfwort ist, weil man sich ja eigentlich wieder nur über Sexarbeiterinnen lustig macht. So,
ja,
ein bisschen.
Das stimmt.
Oder die beschimpft. So. Und deswegen suchen wir nach einem Ersatz für Hurensohn.
So.
Arschgesicht. Arschgesicht, sehr schön. Arschkrampe, auch sehr schön. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil...
Ja, da fehlt mir noch so eine Spur Verachtung, die ja leider durch jahrhundertelange Diskriminierung in dem Wort Hurensohn mit drinne ist, fälschlicherweise. Aber in Arschkrampe, das könnte ich auch an einem schlechten Tag mal...
Zu deinem Mann sagen, schön. Das wolltest du jetzt...
Oder zu mir.
Okay, gut. Pissflitsche. Pissflitsche, wir brauchen
Also ich finde Pisser ganz gut, also Pisser ist noch so ein, weil Pisser das Flitsche hat noch so was kindlich
Wobei ich
Nettes.
Mich immer wieder frage, was ist an Pisser schlimm? Jeder Mann ist ein Pisser, jede Frau ist eine Pisserin, was ist daran schlimm eigentlich?
Ja, weiß ich nicht. Pissnelke hat, bitte?
Was?
Assel.
Assel?
Assel. Du dreckige Assel.
Du dreckige Assel.
Das finde ich eigentlich ganz gut.
Auch nicht schlecht.
Also da ist also so phonetisch ist alles drin, was man braucht.
Du Assel. Ja, du wirst lachen. Ich habe mal geguckt, weil es gibt ja so es gibt so Lexika mit alten Schimpfwörtern.
Oha.
Und da sind schon, also was ich zum Beispiel sehr schön fand, war der Arschmonarch.
Arschmonarch?
Arschmonarch.
Finde ich richtig gut.
Der Brunsprophet finde ich auch irgendwie gut. Und jetzt wird's fies, du Auswürfling.
Bah!
Da stellt man sich so einen richtig grünen, fiesen Schleimbatzen
ja,
vor.
Ja, aber ist man der Auswurf oder der Aussätzige, der gerade...
Du bist der Ausgeworfene. Du bist der Auswurf. Du
Achso,
bist
ich
der
dachte,
Auswurf
du bist der, der ganz schlimme
der
mittelalterliche
so.
Krankheit hat und deshalb...
Die anderen sind mehr so harmlos. Der Bohnenjockel, nee, das ist zu...
Ach, wie süß. Das klingt ja wie eine ganz nette Hunderasse.
Der Schlampampenmacher, nee.
Der was?
Das ist, der Schlampampenmacher, das ist irgendwas, was du hier auf dem Mittelaltermarkt, glaube ich, sehen kannst. Der hat einen eigenen Stand, wenn ich mich nicht täusche. Die Arschkröte, finde ich auch noch gut. Arschkröte.
Ist mir aber auch zu süß.
Arschkröte. Wir stimmen mal ab. Wer ist für die Arschkrampe? Klatschen, klatschen, ich sehe euch nicht. Wer ist für die Pissflitsche? Wer ist für den Arschmonarch? Ja, der Arschmonarch hat gewonnen, glaube ich.
Gut, also ich gelobe in diesem Podcast-Projekt mit dir, Herr Barth, nicht mehr Huso zu sagen.
Wir werden jetzt einfach mal versuchen, den Arschmonarch einzuführen. So, sehr schön. Hätten wir das auch. Dann kommen wir schon zu deiner Geschichte, würde ich vorschlagen.
Ja, so sieht das aus. Diese Geschichte geht so. Als ich mein Elektrotechnikstudium angefangen habe, waren wir ganze 3 Frauen im Semester.
Oh, darf ich einmal noch kurz unterbrechen? Entschuldigung.
Sehr gern, Herr Barth.
Entschuldigung, weil wir haben vorhin gesagt, es sind ja Geschichten dabei von Leuten, die vielleicht sogar heute Abend hier anwesend sind. Wir werden nicht nachfragen, aber wenn sich jemand zu erkennen geben möchte,
ist er herzlich eingeladen.
Ist er herz oder sie sehr herzlich eingeladen, indem er einfach oder sie durch ein unauffälliges Ich Bescheid gibt. Also fühlt euch da frei. Ne? So, jetzt aber Entschuldigung, Nina.
Ist gar nicht schlimm. Ich sage nochmal das Wort. Als ich mein Elektrotechnikstudium angefangen habe, waren wir ganze 3 Frauen im Semester. 3. Das war mehr eine statistische Anomalie als die normalen 7-11% Frauen in MINT-Fächern. Ich landete damals in einer Lerngruppe mit 2 Kommilitonen. Eigentlich ganz motiviert, bis einer der beiden plötzlich noch jemanden anschleppte. Ausgerechnet den passiven Dirtbag aus der Einführungsveranstaltung. Also wirklich genau den Typen, bei dem man denkt, der überlebt das erste Semester niemals. Während ich innerlich schon plante, künftig allein zu lernen, passierte etwas Unerwartetes. Bis Weihnachten waren von der ursprünglich hochmotivierten Lerngruppe nur noch 2 Menschen übrig. Ich und der Dirtbag. Wir überstanden gemeinsam das erste Semester und sämtliche Rausprüffächer. Das schweißt offenbar mehr zusammen als jede Paartherapie. Dann fragte er mich irgendwann, sag mal, hast du Lust, mit mir eine Rallye von Biarritz nach Marrakesch zu fahren? Er hatte irgendeine Doku gesehen und beschlossen, man könne doch mit einem alten Renault 4 durch die Sahara fahren. Natürlich eine vollkommen vernünftige Idee. Also kauften wir am 2. Mai, völlig verkatert und nicht zurechnungsfähig, einen roten, rostigen Renault 4, meldeten uns für die Quattro El Trophy, was deutlich eleganter klingt, als das Auto tatsächlich aussah, an und verbrachten ein halbes Jahr damit, an diesem Fahrzeug herumzuschrauben. Wir suchten Sponsoren, sammelten Hilfsgüter, bastelten Flyer, bauten eine Homepage und verliebten uns dabei ganz nebenbei ineinander. Während der Rallye erlebten wir Marokko hautnah. Danach reisten wir noch weiter mit dem R4 durchs Land, gingen klettern und schauten uns Landschaften an, die so schön waren, dass selbst unser R4 kurz würdevoll wirkte. Danach kamen viele weitere Reisen, ein gemeinsames Auslandssemester, ein halbes Jahr zu zweit auf 9 Quadratmetern, was entweder große Liebe oder akute Realitätsverweigerung beweist, und generell eine Beziehung voller Freiheit. Zwischen Bachelor und Master fuhr ich allein mit Fahrrad und Zelt ein halbes Jahr durch die USA. Und statt "Bist du sicher?" kam von ihm immer nur "Mach, das ist deine Chance." Inzwischen sind wir verheiratet und haben 2 Kinder. Als unser jüngster Sohn 11 Monate alt war, dachten wir uns natürlich, perfekter Zeitpunkt für einen 2-monatigen Roadtrip mit dem Camper durch Marokko. Man möchte den Kindern ja früh die Wüste zeigen. Andere fahren dafür vielleicht an den Stadtstrand. Und jetzt wird's endgültig absurd. Wir haben gerade Fähre und Flüge gebucht. Ab August reisen wir vor der Einschulung unseres Großen 1 Jahr durch Südamerika. Nicht im Expeditionsmobil, sondern in unserem gemütlichen Fiat Ducato. Das wird entweder die Reise unseres Lebens oder ein sehr ambitionierter Belastungstest für unsere Ehe, unser Nervensystem und unsere Fähigkeit, Konflikte auf engstem Raum zu lösen. Wahrscheinlich beides. Viele Grüße, Stefanie. Wow.
Ja, da sage ich schon mal Hut ab, ehrlich gesagt. Also das ist schon, wow, Belastungsprobe auf jeden Fall.
Ja, gar kein Bock, ey.
Schön, dass du da so ehrlich bist.
Also mit 2 kleinen Kindern in so einem Auto, dauernd hast du Sand überall, die haben überall Sand, immer. Dann hast du so voll ein Lager mit vollen Windeln und eins mit noch, also nee, bah. Also ich gehe wirklich gerne campen, aber das ist mir zu hart.
Ich muss gerade drüber so lachen, weil wir haben uns am Montag getroffen.
So
am Montag
es.
Haben wir uns getroffen, wir haben die Show ein bisschen vorbereitet und ich hatte vorher Besuch von wirklich guten Freunden aus Frankreich, so, die ich sehr liebe. Ich möchte das jetzt nochmal sagen, ich liebe die wirklich sehr. So, aber die waren dann halt einfach 3 Tage lang in unserer Wohnung. So, und wir sind ausgewandert und sind auf den Campingplatz gegangen. Und es sind halt Franzosen. So, man kann sich alles sagen. Also ich liebe sie sehr, ich sag's nochmal.
Wenn du es jetzt nochmal sagst, dann glaube ich es dir nicht mehr.
Ich liebe sie wirklich sehr.
Aha.
Aber als am ersten Abend von dem, weil sie sind halt auch wirklich sehr französisch und wir waren dann essen und wir haben extra ein gutes Restaurant ausgesucht und als der Familienvater dann gesagt hat, das schmeckt aber sehr gut, man glaubt gar nicht, dass man in Deutschland ist. Da ging mir aber der Klappkochlöffel in der Hose auf, nur das kann ich ja sagen. Und das Lustige war, es war ein tolles Wochenende. Wir hatten einen riesen Spaß mit denen und so. Aber als sie weg waren, haben wir uns ja dann unterhalten. Und ich habe gesagt, boah, das ist so krass. Weil, also wenn da halt immer jemand ist, um den du dich auch irgendwie kümmern möchtest. Und so, wo du nur gesagt hast, so, ja, willkommen in meiner Welt. Weil ich habe ja keine Kinder. Ich bin das nicht gewohnt, einfach 24/7 für jemanden ansprechbar zu sein. Weil ich einfach zwischendrin sage, nee, und jetzt hocke ich hier und spiele Nintendo. Drei Stunden.
Also dazu möchte ich gerne auch noch was erzählen, was gestern passiert ist. Also ich habe ja so einen Menschen, um den ich mich immer kümmere. Und sie ist wirklich zuckersüß und 9, aber sie schlafwandelt manchmal. Und ich möchte bekennen, dass es Situationen gibt, in denen man sein eigenes Kind unheimlich findet. Also sie ist durch die Wohnung getapert wie das The Ring-Kind mit Haaren im Gesicht. Und dann muss ich, die kriegt ja auch nichts mit. Und dann war sie im Badezimmer und hat ganz laut geschimpft über die scheiß unbequemen Socken, die sie anhat. Und dann habe ich mich so rangeschlichen. Also ich weiß nicht, es wäre schön, wenn andere Eltern, die das auch erlebt haben, sich bei mir melden. Ich finde es wirklich ein total komisches Gefühl, diesen Menschen, den du über alles liebst und den du selbst hergestellt hast, von denen du jeden Zentimeter kennst und nachts denkst, hau mir ab. Kann das jemand anders machen?
Ich hätte auch noch ein Geschichtchen für dich,
ja,
wenn du Lust
mal hast.
Und zwar was ganz Kurzes. Schreibt uns die Kat, weiblich 42. Liebe Nina, lieber Markus. Als ich circa 18 Jahre alt war, saß ich nach einem Zahnarzttermin auf dem Bahnsteig und wartete auf meinen Zug. Ein etwa doppelt so alter Typ kam auf mich zu und begann mich voll zu quatschen, ohne viel darauf zu geben, ob ich mit ihm reden wollte. Meine eine Mundhälfte war immer noch betäubt, viel mehr als ja und hatte ich aber auch gar nicht beizutragen. Irgendwann fragte er, ob ich ein Handy hätte, das war damals noch nicht selbstverständlich, ich bejahte. Da meinte er, dass er ein Problem mit seinem hätte und es gern testen würde, ob ich ihm meine Nummer geben könnte, dann könnte er mich jetzt gleich anrufen. Auf keinen Fall wollte ich diesem aufdringlichen Typen meine Nummer geben. Also öffnete ich meinen immer noch halb betäubten Mund und antwortete, sorry. Ich möchte dir meine Nummer nicht geben. Und was soll ich sagen, so schnell hat mich noch nie ein Typ stehen gelassen. In dem Moment definitiv ein Win für mich. Liebe Grüße, Kat. Dankeschön.
Es ist, ich habe mehrere Reels gesehen. Es scheint ein richtig guter Repellent-Trick zu sein, wenn man so Monster spielt. Also ich habe schon mehrere Reels gesehen von so Frauen, die ganz normal laufen und dann sind so die Typen so hinter denen oder labern die so blöd von der Seite und dann drehen die sich so um und sind so. Ja, komm zu mir. Und dann ist man die einfach auf der Stelle los. Also,
was? Das funktioniert? Das hätte ich ja nie gedacht. Ja, okay, gut, doch. Ja.
Aber ich finde das ein gutes Gefühl, also für die jungen Frauen. So, mach dich einfach, dreh dich einmal um mit dem schlimmsten, mit der stolzesten Grimasse, die du kannst.
Ja, krass, natürlich. Am besten mit so einer Last of Us oder Walking Dead Grimasse einfach. So ein Zombie-Zucken.
Das reicht. Ja, so ein bisschen sabbern, ja. Dann ist man sie gleich los. Es ist doch besser als dauernd Pfefferspray.
Schnell so einen grünen Auswurf hinzaubern. Hast du es, ja. Hast du schon, ist doch gut.
Also ich freue mich für jede Frau, die da so gefilmt
wird.
So. Und dann wieder ihre Ruhe hat.
Jetzt haben wir aber auch noch unsere 10 von 10.
Aber das kann ja nicht sein, die Zeit rast ja hier wie in einem...
Es ist aber schon hier 40 Minuten schon wieder. Also wir dürfen schon wieder quasi zum Ende der ersten Hälfte kommen. Aber ich würde vorschlagen, habt ihr Bock auf 2 10 von 10? Ja? So. Dann würde ich noch. Soll ich anfangen?
Ja?
Ja, ich hatte nämlich, die kam mir jetzt nämlich gerade und die wollte ich dir präsentieren.
Sie kam so über dich? Ja?
Sie ist eine 10 von 10,
ja?
Aber arbeitet in einer Backfischbude. Kann das jemand nachvollziehen? Und es tut mir innerlich weh, weil Menschen arbeiten halt in Backfischbuden.
Ja, irgendwer arbeitet da.
Aber sagen wir es mal, wie es ist. Du wirst für immer nach Fett und Fisch riechen.
Für immer.
Für immer.
In meiner Schulzeit gab es ein Schwänzcafé, wo wir immer... Also wo wir
ein was?
Das, wo wir uns eben immer getroffen haben zum Schwänzen.
Okay. Und das war direkt Schwänzecafé in Köln ist was ganz anderes.
Ich weiß. Aber ich komme ja aus einer CDU-regierten Kleinstadt. Und da gab es nämlich auch direkt am Markt so eine Fischbude. Und dieser Fischverkäufer war auch so ein weirder Typ, der auch so fischige Augen hatte, die so keine Emotionen hatten. Das allein hat uns schon immer so in Angst und Schrecken versetzt. Und
Karpfenkalle ist wieder da.
Karpfenkalle setzte sich dann auch immer da rein. Und das war eine absolute Heimsuchung, das muss man mal so sagen. Also das ganze Café, nichts mehr Kuchen, nichts mehr feine Kaffeeröstung in der Luft, sondern Fisch. Nur noch Forelle.
Ich habe schon das Gefühl, wenn ich im Hotel bin und da ist Hotelbuffet und da liegt nochmal irgendwie so Räucherlachs oder so, dann esse ich den auch gerne. Ich habe den irgendwie nie zu Hause, aber so im Hotelbuffet esse ich das mal gerne. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir so ein Räucherlachsbrötchen mache und ein Finger kommt nur so ganz kurz auf den Räucherlachs, riecht der ganze Körper 3 Tage nach Räucherlachs, oder? Das kriegst du nie mehr raus. Und wie muss das sein, wenn du in so einer Backfischbude auf dem Weihnachtsmarkt...
Eben, also um deine Frage zu beantworten, ich bin ja auch ein sehr nasiger Mensch.
I know.
Das geht leider nicht.
Das ist schwierig, ne?
Ja, es tut mir super leid, aber das möchte ich nicht.
Es tut uns leid für alle Backfischverkäuferinnen.
Gemeinsam arbeiten wäre eine Lösung.
Und dann auch in die Bude ziehen, am besten dann.
Und mit dieser Backfischbude durch Australien
fahren. Hammer's doch.
Problem gelöst.
Hammer's doch. Wunderbar.
Nee, ihr müsst nur noch Australien.
Ist großartig.
Ich habe auch noch eine für dich.
Ja, bitte.
Ich warte nur, bis die Husten sich beruhigt haben. Nee, sehr gerne. Also Markus, er ist eine 10 von 10, aber hat einen sehr großen Spiegel überm Bett.
Oh. Das finde ich
das
jetzt total lustig.
Das waren sehr widersprüchliche Geräusche.
Finde ich auch, weil ich hatte das Gefühl, die Stöhner kamen gerade nur von Frauen. Nur, also so das entsetzte Stöhnen. Ich hatte so das Gefühl, mancher Mann war so, ja klar.
Ja, aber ich hab beides gehört. Ich habe Abscheu gehört, aber auch sowas Interessiertes. Irgendwo von da.
Von Frauen auch?
Weiß ich doch nicht. Es waren einfach Stimmen.
Weil, ich bin jetzt echt selber am Überlegen. Also, ich hatte das Vergnügen noch nie. Ich habe keinen Spiegel über dem Bett. Man fragt sich halt so ein bisschen, warum hat der den da?
Ja, das ist ja schnell beantwortet, warum der den hat.
Ja, nicht um irgendwie seine Bettdecke von oben zu bewundern, nehme ich mal an.
Aber um mit sich selbst Kaleidoskop zu spielen. Wo kam das denn her? Der menschliche Rorschach-Test.
Es gibt ja zwei Deutungsmöglichkeiten. Die eine ist, dass er sich selber dabei beobachten möchte. Die andere ist, dass er seine Partnerin, seinen Partner von allen Seiten sehen möchte.
Ja, beides wahrscheinlich.
Naja, okay. Wenn es nur darum geht, sich selber zu beobachten, finde ich es latent creepy.
Dann sind wir bei American Psycho.
So. Wenn es, ja, ich weiß nicht. Wenn es geht, dass er seine Partnerin auch...
Was?
Den Rücken? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich rede mir das gerade schön, gell? Es ist null. Null ist das so? Meinst du?
Hier kommt eine eindeutige Null von links.
Du klingst so, als wäre dir das schon mal begegnet.
Gemacht.
Du möchtest nicht.
Okay.
Ja, also hier aus der ersten Reihe kommt, das ist eine ganz klare Null. Ich sag mal so.
Ja, Markus, was sagst du mal so?
Also, wenn man sich mehr kennenlernt und zusammenbleiben möchte, würde ich sagen, so, jetzt lass uns nochmal über den Spiegel reden. Der könnte eventuell, der ist mir beim Putzen runtergefallen. Naja.
Ja, es ist schon irgendwie, aber wo ist eigentlich der Unterschied? Also ich meine, wenn Leute sich dann so, weiß nicht, wie was Dübel gemessen werden, in welcher Größenordnung, so ein XXL-Dübel.
Fragst du Handwerkerbart,
sich so Dinge die Decke dübeln, um sich so eine absurde Liebesschaukel oder so. Aber es ist was anderes, ne? Weil das ist ja dann für beide so.
Ja.
Ja, das stimmt.
Naja, in den Spiegel können auch beide gucken. Aber ich muss jetzt gerade wieder an dein Monster denken, wenn dann einer so oben drauf ist, so da hinten oben lunzt die ganze Zeit beim Poppen.
Ja, aber also können wir uns darauf einigen, es hat auf jeden Fall, für viele ist es so null, aber es hat auf jeden Fall mindestens Geschmäckle, ne?
Ja, ist ja eigentlich. Sollen wir es darauf beschränken?
Wir beschränken es darauf, auf null bis Geschmäckle.
Sehr gut. Okay. Dann sind wir uns doch. Geschmäckle, da sind wir ja auch wieder beim Fischverkäufer. Naja, beschränken wir es darauf, würde ich sagen. Und was soll ich sagen? Das war schon die erste Hälfte.
Hey, wie
mein
geht
Gott,
das?
Es ging so schnell. Es ist eine Dreiviertelstunde. Wir müssen quasi.
Wir müssen!
Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen: Denkt an unsere Duppe Glass of Love. Hier liegen Zettel, hier liegen Stifte. Ihr dürft uns da wirklich alles. Wir werden versuchen, auch in der Pause schon ein bisschen was rauszufischen. Schreibt uns Dinge drauf, die ihr uns mitteilen wollt. Eine 10 von 10, die ihr uns vorschlagen wollt. Eine kurze Geschichte. Es kann auch nur eine Frage sein. Vielleicht debattieren wir einfach mal eine Frage. Da haben wir auch wirklich Bock
schön,
drauf.
Ja.
Freuen wir uns wirklich sehr drauf. Schreibt irgendwas drauf. Werft es da rein. Wir machen, ich würde mal sagen, 20 Minuten Pause. Geht an die frische Luft. Haha. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Dankeschön.